Herzlich willkommen zum 2W12 Podcast, die besten Spielleiter der Welt, wo wir, das sind einmal der Oliver
und zum zweiten der David,
uns auf den Weg machen, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Und wir sprechen hier über alles zum Thema Rollenspiel aus der Perspektive von Spielleitern. Und tatsächlich geht es hier heute auch wieder um ein Spielleitungsthema. Aber bevor wir dazu kommen, David, eine kleine Anekdote. Ich bin ja auch in Online-Foren und so weiter recht aktiv. Und unser provokanter Titel, die besten Spielleiter der Welt, der hat da auch schon seine Wirkung entfaltet, weil ich tatsächlich einen bösen Kommentar gekriegt habe, wie anmaßend doch dieser Titel sei, natürlich ohne, dass jemand sich dann näher mit dem Inhalt beschäftigt hat und auch sehr bewusst natürlich uns, deswegen wir den Titel gewählt haben, um eben auch vielleicht dadurch so ein bisschen anzuecken und Interesse zu wecken, denn wie heißt es so schön, es gibt keine schlechte Presse, ne? Also das vielleicht mal als kleine Anekdote, die mir so jüngst mit diesem Podcast widerfahren ist.
Interessant. Was ich eigentlich fast überraschender finde, ist, dass das so wenig passiert, dass so wenige Leute sich da so ein bisschen angeeckt fühlen oder das doof finden. Vielleicht hören sie tatsächlich ja zu, was wir sagen und wie wir das verstehen, dass es halt nicht die Bedeutung ist, dass wir das schon sind, sondern dass wir es gerne werden möchten und dass für uns so der Weg das Ziel ist und wir Spaß dran haben, einfach am Lernen und uns austauschen. Wie gesagt, ich finde es überraschend eigentlich, dass das so wenig passiert und daher nehmen wir das einfach mit, oder?
Ja, genau, richtig. Nee, ich finde es auch, ich sehe das sehr, sehr positiv und einfach interessant, dass genau diese Reaktion ja durchaus auch kalkuliert ist, ne? Wir Marketinghasen hier. So,
ja.
Aber vom Marketing für diesen Podcast mal einfach zum Thema Rollenspiel und was da so jüngst passiert ist. Wir hatten ja wieder mal die Gelegenheit, gemeinsam zu spielen, David. Und zwar ist es jetzt am Wochenende, letztes Wochenende gewesen. Das war sehr schön.
Ja, fand ich auch. War sehr schön. Es war die zweite Session, die wir gespielt haben in deiner neuen Kampagne, wo wir die Winterwacht gespielt haben. Und ja, wir haben eine ganze Reihe von so kleineren und größeren Abenteuern und Hooks schon entdeckt, die so in der Welt so vorkommen. Haben einen Auftrag, eine Queste, eine Mission auch schon, würde ich sagen, erfolgreich abgeschlossen. Es gab einen Verräter unter den Winterwächtern selbst. Ja, natürlich war es der Sohn des reichen Richters der Stadt, dem wir dann seiner gerechten Strafe zugeführt haben. Und ansonsten sehr, sehr viele Hooks, die zeigen, dass in der Welt doch einiges vor sich geht, was wir jetzt auf unserer aktuell dritten Stufe noch gar nicht so richtig durchdringen können und verstehen und bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, genau. Also das ist jetzt praktisch, ihr tappt in einen Plothook nach dem anderen. Naja, das ist sozusagen das, was passiert. Aber da kommt ja dann auch der sogenannte Abenteuermotor zum Tragen. Das ist ja dann das Schöne. Und ich finde, es klappt auch soweit eigentlich ganz gut. Und ich glaube, was halt schwerfällt oder wo man halt vielleicht auch ein bisschen dann in diesem Kampagnenmodus anders unterwegs ist als sonst, ist vielleicht auch dieses nicht jedem Clou, nicht jedem Hinweis, den man hat, kann man mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, vollumfänglich sofort auf die Spur kommen. Also das war so ein bisschen der Eindruck von der Session. Ich weiß nicht, wie es dir da als Spieler ging, aber es ist nun mal auch so, dass es darum geht, bei der Winterwacht Prioritäten zu setzen und zu überlegen, kann ich nun halt ein Drittel meiner Mannschaft entbehren, um in irgendwelchen fernen Gefilden irgendeinem Hinweis nachzugehen, der vielleicht Gefahr bedeuten könnte, aber vielleicht auch völlig irrelevant ist. Und diese Art von Einbremsung hat man ja sonst bei so freien Abenteuergruppen selten. Und ich glaube, das ist so eine Dynamik, die es auch neu dazukommt und die ich ganz spannend finde.
Ja, dazu vielleicht irgendwie zwei Beobachtungen. Das erste ist, dass es natürlich dieses spannende Ding gibt zwischen unserer Freiheit als Mitglieder der Winterwacht und wir haben ja noch eine Hierarchieebene über uns. Wir haben ja Offiziere, ne? Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass wir da sagen können, wir können schon relativ frei uns überlegen, was wir machen möchten. Aber wir haben immer noch so ein bisschen halt so diese Offiziere, die uns da so ein bisschen einhegen, die uns da so ein bisschen lenken und wo du natürlich dann auch so ein bisschen Signale geben kannst, was jetzt halt gerade so ein bisschen relevant ist. Und das Zweite, was ich in meinem vorigen Monolog schon aufgeführt habe, ist, dass man halt merkt, dass es eine lebendige Welt ist, dass es halt nicht Plothooks sind, die einfach nur warten darauf, dass wir etwas tun, sondern dass es tatsächlich Dinge sind, die einfach halt vor sich gehen in der Welt. Und ob wir uns jetzt drum kümmern oder nicht, das hat einen Einfluss, aber das hat auch einen Einfluss, wenn wir uns nicht drum kümmern. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Das finde ich eine sehr, sehr gelungene, so ein gelungenes Konzept einfach, dass es eine lebendige Welt ist, wo wir als Spielercharaktere einfach halt wirklich auch entscheiden können und entscheiden müssen. Und aber die Welt halt auch unabhängig von uns existiert. Und vielleicht zum Abschluss dieser Sache, weil ich es wirklich gerade genieße. Ich habe ja, wie du weißt, sehr, sehr lange, sehr, sehr viel Miniaturen bemalt. Und jetzt, dass ich wieder einen neuen Charakter spiele, hat mir das wieder die Lust gebracht und vor allem auch so ein bisschen so den Anlass, dass ich Farben, Pinsel und so weiter mal wieder ausgepackt habe und tatsächlich halt jetzt meine Spielerfigur von einem Kumpel habe ausdrucken lassen und ja, die jetzt bemale für den Spieltisch. Und das macht mir gerade Spaß. Ich habe jetzt die letzten 1,5 Jahre gar nicht gemalt. Und ja, ich merke einfach jetzt so ein bisschen die Motivation da, zumindest für diese Figur, mal wieder so ein bisschen drum zu stümpern.
Ja, sehr geil. Da freue ich mich schon drauf. Das wird eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ja. Aber um mal wegzukommen von Dungeons and Dragons und den komplexen Regeln und dem Brettspiel am Rollenspieltisch, du hattest ja jüngst jetzt mal eine ganz andere Rollenspielerfahrung und die soll heute unsere Folge bestimmen. Und zwar hast du die Komfortzone in mehrerlei Hinsicht verlassen. Du hast erstens einen One-Shot geleitet, also einen echten One-Shot in weniger als ne, 4 Stunden. Du hast ein Science-Fiction-System geleitet, nämlich Mothership, obwohl du eigentlich gar keinen Draht zu diesen Sci-Fi-Themen hast. Und die dritte Komfortzone war also ein Kaufabenteuer. Also die dritte
Genau.
Komfortzone war das fertige Abenteuer, was du dann gespielt hast. Und da würde ich ganz gern mal mit dir reingehen und gemeinsam erkunden, was exotische Musik und Rollenspiel gemeinsam haben.
Sehr schön. Bevor wir da reinsteigen, sollten wir vielleicht noch eine kleine Spoilerwarnung abgeben, weil wir natürlich jetzt sehr, sehr viel über die Inhalte sprechen werden, die in diesem Modul für Mothership stattfinden. Das Modul heißt Year of the Rat. Also wenn ihr das spielen wollt, wenn ihr das selbst leiten wollt, vielleicht könnt ihr weiterhören, aber wenn ihr es spielen wollt als Spieler, wäre jetzt an der Stelle vielleicht der Punkt aufzuhören. Außer ihr glaubt nicht an Spoiler, so wie ich. Dann hört ihr euch das mit Genuss an und könnt dann selbst gucken, was ihr daraus mitnehmt.
Sehr schön. Year of the Rat, das klingt chinesisch und erinnert mich auch an meine Cyberpunk-Zeit, weil ganz kleine Anekdote im Night City Source Book für so einen Bezirk, der Chinatown entspricht, gab es ein Bild, wo so eine chinesische Parade ist und da steht ein Plakat, da steht drauf Year of the Rat. Und das ist tatsächlich mein Touchpoint gewesen, mich überhaupt mit sowas wie chinesischen Sternzeichen zu beschäftigen und dass dann noch dieses Modul jetzt so heißt, das muss ein Zeichen sein. Also klär mich mal auf, was ist das für ein Modul und wie bist du daran gegangen?
Also in dem Modul geht es darum, dass die Charaktere einen Auftrag bekommen haben von einer Versicherung, nämlich die Blackbox eines vermissten Casino-Schiffs, und dieses Casino-Schiff heißt Year of the Rat, das zu finden, diese Blackbox zu finden und in Sicherheit zu bringen, zurückzubringen, sodass die Versicherung Versicherungsclaims auf Basis der Daten auf der Blackbox ja, zurückweisen kann, sodass sie halt den Versicherungsbetrag nicht bezahlen muss. Und also das ist so der Hintergrund, der Auftrag. Die Bedrohung, die da tatsächlich stattfindet, ist, dass in diesem Raumschiff es irgendwelche rattenähnlichen Aliens gibt und so eine Hauptriesenratte. Und die wurde freigelassen und hat sich dann vervielfältigt, hat so ganz viele kleine, mittlere, große Ratten generiert. nach einem gescheiterten Raubüberfall von auf das Schiff eingeschleusten Räubern. Und als Belohnung für die SCs, für die Spielercharaktere, waren dann also die Bergungsrechte oder 10 Millionen Credits Schulden, falls sie scheitern, was halt sehr, sehr viel wohl ist in dieser Mothership-Welt. Und ich habe mir das Abenteuer interessanterweise nicht selbst ausgesucht, sondern ich habe den lieben Robin, der ja auch schon bei uns im Podcast war, zu einer Folge zu One-Shots, ich habe ihn gebeten, mir einfach eins auszusuchen, das er selbst gerne mal spielen würde, vielleicht selbst noch nicht geleitet hat, nicht so gut kennt. Und dann hat er mir eben das geschickt. Und dieses Abenteuer ist so vom Format her einfach ein zweiseitiges PDF, also sogenanntes Pamphlet-Module, was halt wirklich auf zwei DIN A4 Seiten passt. Und dann habe ich mir das angeschaut. Und genau, dann habe ich mir die Challenge vorgenommen. Also nicht nur, dass ich halt aus dieser dreifachen Unkomfortzone raus, mich in die dreifache Unkomfortzone bewege, also Sci-Fi, One-Shot und Kaufabenteuer, sondern ich habe mir auch vorgenommen, dass ich inklusive aller längerer Nachdenkmomente maximal 120 Minuten Vorbereitung für das Abenteuer vorbereiten, aufwenden will. Das war so meine kleine Challenge für das Abenteuer.
Warum 120 Minuten? Was steckt da so dahinter?
Ich habe gedacht, das ist vielleicht realistisch, dass ich dann halt ein schönes Abenteuer, dass ich es also selbst lesen kann, dass ich mich einarbeiten kann, dass ich auch vielleicht nochmal über die Regeln gucken kann, in den 120 Minuten. Aber dass es halt schon auch irgendwie ein kleiner Cut ist. Ich wollte halt einfach nicht mehr vorbereiten, einfach für mich selbst das auszuprobieren, ob mir das gelingt, in ein komplett neues, Thema mich einzuarbeiten. Und ein Abenteuer an den Spieltisch zu bringen in der Hälfte der Zeit, die ich fürs Spielen ja, mir vorstellen konnte.
Spannend. Dann machen wir mal was, was wir sonst nicht machen, bevor wir wirklich mal ins Detail gehen und schauen, wie so deine Experience da war. Lass uns mal ganz ans Ende springen und sag mir, wie ist es gelaufen? War es ein Erfolg? Hatten alle Spaß? Wie war das Ende dieser Geschichte? War das für dich ein gelungenes Experiment?
Also es war ein sehr gelungenes Experiment für mich. Die Spieler hatten auch alle Spaß. Also wir hatten drei Spielerinnen und Spieler bei uns am Tisch. Robin war dabei und noch zwei weitere Spielerinnen. Und ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat allen Spaß gemacht. Es gab eine schöne finale Konfrontation mit dem Rattenalien. So ganz klassisch natürlich. Zwei sind draufgegangen und ein Charakter, ein Marine gespielt hat, ein so ein Space Marine, die hat überlebt und ja, vielleicht vorweggenommen. Also sie haben auch noch ein NSC gefunden, die ich da kurzerhand auch zu einer Ex-Marine gemacht hat, die halt auf diesem Schiff da gearbeitet hat und sich dann ja verschanzt hat vor diesen Ratten-Aliens und die haben sie noch befreit und auf ihr Schiff gebracht und genau, dann die hat auch überlebt. Also zwei Marines haben überlebt und das Schiff ist dann explodiert. Also das Casino-Schiff, das Year of the Red, ist dann explodiert und die Blackbox haben sie zurückgelassen. Also die beiden Überlebenden haben
Haben
jetzt
jetzt
10
5
Millionen
Millionen Schulden.
Credits Schulden.
Wieder.
Genau. Genau.
Also, gelungenes Erlebnis, dann lass uns doch mal genau gucken, wie es dazu gekommen ist. Erstmal wieder Zoom auf deine Vorbereitung, 120 Minuten. Was hast du priorisiert? Was hast du getan, damit das Abenteuer erfolgreich vorbereitet wird?
Also eigentlich waren es, würde ich sagen, vielleicht so drei Schritte. Das erste war erstmal so durcharbeiten, also durchlesen, ein paar Tage sacken lassen, dann nochmal drüber gucken zwischendurch. Aber das war relativ schnell gemacht. Wie gesagt, diese zwei Seiten, es ist auch relativ übersichtlich dargestellt. Also ich habe drüber gelesen und habe mir dann halt dann ein paar Tage einfach Zeit gelassen, wo ich dann nicht formal dran gearbeitet habe, in Anführungszeichen, sondern habe das halt einfach so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Das habe ich so in meinem Alltag. Finde ich das eigentlich so eine sehr schöne Art, Dinge so ein bisschen zu lernen und so einzusteigen. Also erstmal lesen und dann so ein bisschen den Kopf selbst im Hintergrund arbeiten lassen und sich dann erstmal wieder hinzusetzen und es dann final auszuarbeiten.
Du lässt es reifen sozusagen. Du gibst deinem Gehirn einen initialen Stimulus und den lässt du dann reifen, um dann irgendwann dich final ausarbeitend damit zu beschäftigen, ja?
Genau so, ja. Also das mache ich ganz oft so. Also jetzt auch für die Arbeit oder so, wenn ich da irgendwie durch neue Themen arbeiten muss oder sowas, dann ist das da auch so, dass ich halt erstmal so einen ersten Input bekomme, das dann erstmal so ein bisschen sitzen lasse und das Hirn arbeitet dann im Hintergrund immer so ein bisschen mit, ohne dass ich mich jetzt stark darauf fokussiere. Ich fand das ganz interessant, das Abenteuer von vorneweg. So ein ganz interessantes Szenario. Es ist relativ offen, wie die Spieler agieren können. Es ist halt ein relativ klassischer Dungeon Crawl, würde ich es bezeichnen. Es gibt so ein kleines eingebautes Rätsel, wo die Spieler erstmal drauf kommen müssen. Also es geht um die Keycards, wie die dann den Zugriff zum Safe bekommen. In dem Safe befindet sich allerdings nicht die Blackbox, sondern halt einfach zusätzliches Geld, was sie halt stehlen können. Die Blackbox selbst, die ist relativ einfach und offensichtlich zugänglich. Also das ist gar nicht so ein Riesending. Also das war das Erste, ne? So das Durchlesen und erstmal so ein paar Tage sacken lassen. Das Zweite war, dann habe ich mir so ein bisschen drüber Gedanken gemacht und das kam auch so mehr so zwischendurch, ohne dass ich mich jetzt wirklich ganz systematisch damit beschäftigt habe, dass mir so ein paar Sachen halt nicht so gefallen haben oder ich gefühlt hatte, dass das Abenteuer so an sich ein paar Schwachstellen hat, die mir persönlich als Spielleiter oder auch als Spieler gefehlt hätten.
Nenn mal konkret die Schwachstellen.
Also zum einen, das ist alles mal als allererstes aufgefallen, dass es überhaupt gar keine NPCs gab. Also es gab überhaupt keine Nichtspielercharaktere. Alle Leute auf diesem, also alle Menschen auf diesem Schiff sind tot und in verschiedenen Stadien irgendwie der Abscheulichkeit des Todes oder der Verwesung und so weiter. Das Ganze hat irgendwie halt einige Wochen vor dem die Charaktere an das Schiff kommen, ist das wohl passiert, dieser Überfall. Und also es gab gar keine NPCs. Das war das Erste, was mir nicht gefallen hat. Das Zweite, dass sie sehr, sehr wenig gemacht haben aus diesem China-Motiv, du hast es ja schon angedeutet. Tatsächlich ist es so, dass dieses ganze Modul sehr, sehr stark halt so dieses China-Motiv so ein bisschen so aufgreift. Aber sie haben, finde ich, relativ wenig draus gemacht, außer so ein bisschen Kolorit, also dieser. Sie haben so ein paar Schriftzeichen, haben sie halt auf dem Modul draufstehen. Sie haben so gesagt, naja, das Ding sieht halt von außen aus wie so ein chinesischer Tempel. Und es gibt dann in inneren Beschreibungen, das halt alles so ein bisschen so dieses chinesische Jahr der Ratte-Motiv so ein bisschen aufnimmt. Aber ich finde, da hätte man, also ich hatte das Gefühl, man kann da ein bisschen mehr draus machen noch. Und so der dritte Punkt, was mich so ein bisschen, weil ich es ein bisschen schade fand, dass es überhaupt gar keine richtige Entwicklung innerhalb des Moduls gab. Also das war im Wesentlichen so, wie es beschrieben ist, es ist einfach so ein bisschen, naja, ihr lauft dann durch die Dungeons und trefft dann auf verschiedene Arten von Rattenmonstern. Und aber es gibt jetzt kein so, ja, nach so und so langer Zeit passiert A und nach so und so langer Zeit passiert B. Also es gibt nicht so eine Leiste, ne? Oder so eine, ja, Konfrontations- oder Eskalationsleiste. Und vielleicht noch einer dazu, der so ein bisschen über allem steht, dass es keine so richtigen Stressfaktoren gab, bis auf jetzt natürlich dieser Hintergrund, ne, ihr habt dann 10 Millionen Schulden. Aber ich meine, für so einen One-Shot ist halt eine langfristige Ratteentwicklung mit 10 Millionen Schulden ist jetzt nicht so besonders interessant. Ich fand, es gab zu wenig irgendwie so Stress, aber das ist, wie gesagt, eher so eine übergeordnete Sache. Jetzt gar keiner von diesen, würde ich jetzt nicht zu den drei Schwachstellen bringen, sondern da hatte ich eher so das Gefühl, ich muss da noch ein bisschen draufpacken, weil das System Mothership schon sehr, sehr stark davon lebt, dass die Charaktere einfach auch mechanisch Stress erleiden, was dann zu solchen Stressreaktionen führt, zu solchen Sanity-Checks, die man vielleicht jetzt auch von Cthulhu kennt. Da war, fand ich, ein bisschen wenig da. Und was ich dann tatsächlich gemacht habe, ist mir dann einfach halt an diesem Tag, wo ich mich dann hingesetzt habe, an diesem Samstag, wir haben abends gespielt und ich habe mich dann wirklich Samstag mittags einfach hingesetzt und habe dann die restliche Zeit, die ich noch hatte, dann so ein bisschen halt überlegt, wie kann ich jetzt mit diesen für mich identifizierten Schwachstellen so ein bisschen, wie kann ich denen entgegenkommen? Also das Erste, was ich dann gemacht habe, ist mir natürlich erstmal eine Einstiegsszene überlegt. Wie soll das eigentlich aussehen? Dazu steht im Modul nur drin, dass man halt gleich in Medias Res reingehen soll. Fand ich gut und habe das auch so gemacht. Also das Erste war direkt ein Undock-Manöver. Aber im Modul steht ja, die sollen dann einfach andocken. Aber ich habe mir halt gedacht, naja, dann machen wir halt ein Manöver draus. Ne? Also dann sollen die das halt machen, sodass jeder Charakter da was zu tun hat. Und hab mir dann so zwei, drei Punkte einfach aufgeschrieben, was jeder Charakter machen kann. Ich wusste, dass wir drei Spieler haben. Und dann habe ich mir für jeden Charakter was ausgedacht. Was ich dann noch so ein bisschen angepasst habe, je nachdem, angepasst hätte, je nachdem, was halt für Charaktere dabei sind. Also jetzt waren hier dabei ein Android, eine Marine, von der ich schon gesprochen hatte, und ein Scientist. Und für die habe ich mir dann halt so drei Challenges überlegt, wo sie dann halt mal würfeln sollten. Und das Ziel war halt dadurch ein bisschen Stress aufzubauen, gleich mal so ein bisschen halt wirklich auch ins Würfeln zu kommen. eine Antwort zu haben auf die Frage, was tust du am Ende der Einstiegsszene? Und vielleicht halt auch ein bisschen das Schiff zu beschädigen. Ne? Da kann ja dann auch ein bisschen Spannung und Stress draus entstehen.
Das heißt also, deine Einstiegsszene ist praktisch die klassische Science-Fiction-Einstellung des lautlos im All kreisenden Raumschiffs, was an irgendein anderes Objekt andocken muss. Also schön klassisch. Ja.
Dann habe ich als erstes erstmal ein Flashback gespielt. Nämlich habe ich mir überlegt, naja, wir fangen jetzt halt nicht die Stressleiste bei ganz null an, sondern ich habe gesagt, die haben auf ihrer Reise oder kurz vor Start ihrer Reise ein Gruppenevent gehabt, was ihnen halt schon so einen gewissen Stresslevel gegeben hat, sodass halt sie nicht mit voller Sanity da ankommen, sondern dass irgendwas schon passiert ist. Und das haben wir dann erstmal ausgespielt, da war ich komplett frei, habe einfach gesagt, ja, überlegt euch, was da passiert ist. Aber es muss halt erklären, warum ihr 1W5 Stress genommen habt. Und das war ganz offen und dann hat sich eine ganz interessante Szene so entwickelt, so halt aus dem Stegreif. Das haben die Spieler, Spielerinnen dann halt selbst entwickelt.
Also im Prinzip hast du nur gesagt, was das mechanische Ziel ist, regelmechanische Ziel, und die haben sich dann sozusagen dazu eine Geschichte ausgedacht.
Genau.
Sehr schön. Okay, und dann haben wir ja dieses Thema, fangen wir mal an, kein NSC. Was hast du dir da ausgedacht?
Genau, bei den NSCs habe ich mir überlegt, naja, wir haben ja diese, also was könnte passieren auf diesem Schiff? Und wie gesagt, auf Basis des Moduls sind alle tot. Also sowohl die Räuber sind tot, als auch sämtliche Leute, die ja Mitarbeiter waren auf diesem Casino-Schiff, als auch sämtliche Gäste waren tot. Und wie gesagt, das fand ich ein bisschen langweilig und ich habe gerne noch so ein bisschen Interaktionsmöglichkeiten. Und die sollten jetzt nicht nur irgendwie Ratten finden, mit denen sie nichts weiter machen können, als entweder vor ihnen wegzurennen oder sich von ihnen fressen zu lassen oder sie halt zu erschlagen oder zu erschießen, wie auch immer. Also habe ich mir überlegt, naja, was gibt es denn da für Räume? Das ist ganz schön gemacht in diesem Modul. Gibt also für jeden Raum so eine ganz kurze Beschreibung, so ein, zwei Zeilen, das ist ausreichend. Und ich habe mir überlegt, naja, gibt es halt einen Raum, das ist der Champagner-Safe. Also irgendwie so ein gekühlter Raum, der wahrscheinlich relativ gut isoliert ist. Und da habe ich mir gedacht, naja, da liegen wahrscheinlich, da ist ausreichend Kalorien sind da drin und ausreichend Flüssigkeit. Und wahrscheinlich ist er ausreichend isoliert, dass da plausiblerweise jetzt in 14 Tagen oder so, seit das Ganze passiert ist, seit dieser Überfall und der Rattendämon sozusagen freigelassen wurde, das Rattenalien, dass da vielleicht jemand aushalten kann, wenn die Person ausreichend sich mit Wärme versorgt. Und dann habe ich mal überlegt, na gut, da ist halt eine Mitarbeiterin, hat sich dann also in diesem Champagner-Safe gerettet und hat da überlebt und hat sich im Wesentlichen von hochprozentigem und niederprozentigem Alkohol und Cocktail-Oliven ernährt. Das war so meine Idee.
Sehr gut. Und jetzt mal, schön ist ja dann NSC zu haben, aber was bringt, hat ja dieser NSC in der Geschichte dann gebracht? Was war so das, wo du sagst, dafür war das ein wichtiges Element?
Also zum einen natürlich so ein bisschen aufzubrechen, dieses Türeintreten, zu gucken, was passiert, Ratten totzuschlagen oder halt Ratten nicht totzuschlagen. Wobei das zu dem Zeitpunkt, als die Charaktere den NSC gefunden haben, noch gar nicht so ausgeprägt war. Aber nur so von der Logik her, ne? Also so dieses typische, der tote Dungeon und das Einzige, was man sieht, sind Gegner. Das hat sich dadurch ein bisschen aufgebrochen. Es gab also ein bisschen Abwechslung. Das Zweite war natürlich Information. Dass die Personen, die sie da gefunden haben in diesem Champagner Vault, da konnten sie halt ein paar Informationen austauschen. Also die konnten ihnen erklären, was passiert ist und dass halt diese Ratten da sind und dass es eine große Ratte gibt, die vormals halt in einem kleinen Terrarium war und dann aber durch diesen Überfall halt freigekommen ist und sich jetzt also wie wild vermehrt und halt irgendwie Leute tötet und so weiter. Und dann habe ich es noch als einen dritten Punkt benutzt, nämlich wie gesagt, eine von unseren Spielerinnen war eine Marine und ich habe dann halt kurzerhand dann auch eine Marine aus dieser Person gemacht, sodass es halt gleich so ein Charakter-Bonding-Moment gab. Sie konnten sich also dann kurz unterhalten, in welcher Einheit sie unterwegs waren und in welchen Schlachten sie schon gekämpft haben. Und dann habe ich noch so als kleinen Gag, hatte ich der Marine ganz am Anfang so ein Zusatz-Gimmick-Equipment geschenkt, nämlich oder gegeben, nämlich grüne Buntstifte. Ich weiß nicht, ob du den Scherz kennst mit den Buntstiften und den Marines. Und das ist halt so ein amerikanischer Militärhumor, so dass die Marines halt so hirnlos sind, dass sie Buntstifte essen würden. Und das war dann so halt ein Ding, was ich so aufgenommen habe. Und ja, das habe ich dann halt erklärt, der Spielerin. Und dann hat dann diese Person, dann diese Mitarbeiterin in der Champagner Vault, hat dann halt gefragt, wenn du Marine bist, hast du Buntstifte dabei? Und dann war das halt irgendwie gleich so ein kleiner Bonding-Moment.
Sehr schön. Um das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, es ging also jetzt dir gar nicht darum, jetzt nochmal eine super tief ausgedachte, elaborierte Story-Ebene durch diesen NSC reinzubringen, sondern das war ein Gewürz, was einfach Abwechslung geschaffen hat, was dadurch ist ja schon ein kleines Storytelling, ne, zu sagen, hey, Champagner und Oliven und so hat sie überlebt und dann auch noch sozusagen eine Charakter-Connection. Also du hast eigentlich ganz kleine Mittel eingesetzt, um eine gewisse zusätzliche Dichte in deine Geschichte zu kriegen. Das ist eigentlich das sehr, sehr one-shottig, auch sehr, sehr schnell vorzubereiten und gibt trotzdem gleich, wie ein Gewürz beim Kochen, ne? Trotzdem gleich wichtig fürs Gesamterlebnis, ja.
Ja, total super gut zusammengefasst. Genau.
Sehr
Ja,
schön.
das war die Idee. Und ich habe da noch einen zweiten NPC gemacht, nämlich ich habe mir dann überlegt, es gibt dann so eine Szene, wo ein Mensch, das ist also so beschrieben, wo ein halt Kadaver, ein Menschenkadaver irgendwo halt auf dem Buffet liegt, und da kommen halt Ratten aus seiner Brust und so, ne? Also Gory und Body Horror Kram. Und da habe ich mir überlegt, wer ist denn richtig krank, wenn der Typ noch lebt und einfach von einer Mutter-Brut-Ratte einfach halt durch so eklige grau-braune Alien-Ratten-Milch, Muttermilch halt einfach am Leben gehalten wird. So, das hatte ich mir dann noch überlegt und wie sie dann halt auch dann mit der Situation umgehen. Und den haben sie natürlich dann auch gefunden. Und das war dann halt eher noch so ein, wie bringe ich diesen Horror-Moment, der in diesem Abenteuer auch eine Rolle spielen soll, wie bringe ich das ein bisschen stärker rein, als jetzt nur überall liegen Tote und es stinkt und es kommen halt Ratten aus den Wänden und so.
Der Terrortopf muss gefüllt werden, das ist klar, da muss noch einer on top kommen.
Sehr schön, ja. Der Terrortopf, das sollten wir uns merken. Das ist ein sehr, sehr schöner Begriff.
Gut, das Thema NSCs, also auch innerhalb der 90 Minuten. Jetzt hast du gesagt, man muss dazu wissen, du kennst dich ja auch ein bisschen mit chinesischen Dingen aus. Du selbst sprichst auch eine der dort in China gesprochenen Sprachen oder hast sie zumindest mal gut gesprochen und da Erfahrung, also das ist ja kein Thema, was dir fremd ist. Ich würde dich jetzt mal auch als Experte für das Thema bezeichnen im Vergleich zu mir, der ja nur Plattitüden kennt. Was war dir denn nicht chinesisch genug und wie hast du das ganze Thema China dann in dieses Setting reingebracht, dass es deinen Anspruch genügt?
Ja, ich habe einfach gedacht, naja, da kann man ein bisschen mehr draus machen, als jetzt nur so dieses hier mal ein Schriftzeichen und dieses Obermonster, das heißt Shu Di, also irgendwie Rattenkaiser hieß, also so wurde es bezeichnet in dem Modul. Und ich habe irgendwie gedacht, da kann man ein bisschen mehr draus machen. Und was ich mir dann überlegt habe, einfach auch so ein bisschen so den Stresslevel der Spielerinnen und Spieler so ein bisschen zu erhöhen, dass in dem Moment, als sie die, als sie Charaktere die Luftschleuse betreten, sie zunächst gedimmt durch die Tür und wenn sie die Tür aufmachen, dann sehr, sehr laut klassischen chinesischen Operngesang hören. Und ich habe mir bei Spotify eine Playlist rausgesucht mit genau dem und habe das dann halt schön laufen lassen. Also wer das kennt, das ist schon sehr, sehr fremd für unsere westlichen Ohren. Und wer es nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. Und ich habe das relativ laut gespielt. Tatsächlich einfach halt über meine Bluetooth-Box einfach dann laut aufgedreht. Und das so leise oder so wenig laut, dass man sich natürlich noch unterhalten konnte. Aber es war schon unangenehm laut. Und ich habe gesagt, diese Musik läuft auf diesem Schiff. Sie ist unangenehm aufgedreht. Und solange sie läuft, so wie ihr jetzt auch irgendwie so Konzentrationsschwierigkeiten habt als Spieler und genervt wart als Spieler, so geht es euren Charakteren aus. Das heißt, solange die Musik läuft und ihr sie nicht ausschalten könnt, haben eure Charaktere Disadvantage auf alles, was irgendwie Konzentration braucht. Und deshalb fand ich gleich zwei Sachen gemacht. Zum einen hat es natürlich die Spieler ein bisschen gestresst, hat die Charaktere gestresst auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat es halt dieses chinesische Motiv mal noch ein bisschen aufgenommen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Es war tatsächlich so die erste halbe Stunde oder so, bis sie dann tatsächlich herausgefunden haben, wie sie das Ding ausschalten wird. Das habe ich mir dann einfach on the spot ausgedacht, wo sie dann halt die entsprechenden Zugangsregler finden, wo sie es ausschalten können. Das hat schon zu viel so Stress geführt. Und am Ende haben alle gesagt, so war gut, aber es war schon stressig.
Sehr schön. Das bedeutet, das war ein Gimmick, was du dir ausgedacht hast, das sozusagen das Spiel erweitert hat mit dieser Musik. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Da war auch, ich habe ja das Ding auch gesehen, dieses Modul. Da waren ja auch so chinesische Schriftzeichen und so weiter drauf. Waren das denn tatsächlich richtig sinnvolle Schriftzeichen oder einfach nur grafische Elemente? Also konntest du die lesen?
Ja, also das ist tatsächlich, das heißt einfach Ratte. Also was da, ob das Schriftzeichen, was da steht, das,
Alles
was da auf
klar.
diesem
Also
Modul drauf ist.
schon passendes Schriftzeichen zumindest ausgesucht. Jetzt ist der letzte Punkt, den du ja gesagt hast, dass generell das Modul as written nicht so eine Progression in der Handlung hatte. Was war denn da jetzt so deine Vorbereitung, die du gemacht hast, um diesem Manko entgegenzukommen?
Da habe ich zwei Sachen gemacht. Das erste war tatsächlich in der Vorbereitung, wo ich mir einfach noch so ein paar weitere Events überlegt habe, was passieren könnte, die das Ganze vielleicht so ein bisschen einfach interessanter machen, die nicht, dass nicht jeder Raum wie ähnlich ist und so. Zum einen habe ich mir überlegt, in der Küche gibt es so einen Gravity-Glitch, also wo so alle 2 Minuten einfach für 10 Sekunden so der Gravitätsgenerator einfach ausfällt und dann halt so dieser ganze Dreck, der da so liegt, ne, mit irgendwie Speiseresten und irgendwie toten Ratten und irgendwie einem halben Menschen und UNRWA, dass der dann halt einfach in die Luft fliegt und mit den Personen, die drin sind, halt das Gleiche. Einfach so als kleine Abwechslung. Und was ich mir noch überlegt habe, als zweiten Punkt, dass irgendwo so ein halb kaputter Service-Android rumfährt, der immer Dreck wegmachen möchte. Und wenn jetzt zum Beispiel überlegt, wenn jetzt irgendwie ein Charakter so blutverschmiert wäre oder sowas, dann würde der halt kommen und würde so am Charakter so rumwischen. Ne? So, das habe ich mir so überlegt. Den habe ich dann aber gar nicht eingebracht, weil es war so abwechslungsreich und die Spieler haben so viele Sachen halt mit sich selbst ausgemacht, dass das nicht notwendig war. Und dann als dritten Punkt, so ein bisschen so als, ja, vielleicht Highlight, um halt den Stress so richtig hochzuziehen, habe ich gedacht, naja, die Räuber haben es ja jetzt nicht geschafft, irgendwie da ranzukommen an das, was sie eigentlich wollten. Wer sagt denn nicht, dass es sozusagen noch, ja, Kumpels von ihnen gibt, die jetzt den Job zu Ende machen möchten? Habe ich mir überlegt, naja, so nach 2 Stunden, wenn es notwendig ist, 2 bis 3 Stunden Spielzeit, wenn es notwendig ist, könnte einfach halt noch ein Raumschiff andocken, ne, von irgendwelchen weiteren Räubern, die dann irgendwie den Job fertig machen wollen. Das habe ich dann aber nicht gebraucht. Und genau, und das Zweite, was ich dann gemacht habe, einfach so, um das da so ein bisschen, ja, so ein bisschen abzulenken oder ein bisschen interessanter zu machen, ein bisschen abwechslungsreicher zu machen, das war dann einfach beim Leiten selbst. Und da habe ich gar nichts vorbereitet, sondern habe mich dann einfach darauf verlassen, dass meine Improvisationsgabe, wie die das lange, lange Leiten einfach halt die Erfahrung, dass ich da mit Beschreibung und so ein bisschen Gespür fürs Pacing und so die Gruppendynamik, dass ich da dann einfach reagieren kann auf die Momente. Und genauso war es dann auch. Also die Spieler haben sich toll eingebracht und ich konnte dann halt einfach damit, was sie mir angeboten haben und was ich mir als vorher überlegt habe und was da war, konnte ich gut arbeiten. Und ich habe weder den Android gebraucht noch dieses Raumschiff. Also es war dann so spannend am Ende und es war dann halt auch so richtig schön, so das Pacing. Es war sehr langsam aufgebaut, so am Anfang erstmal so passive Zeichen von diesen Ratten, ne, und von dem, was so passiert ist. Und dann wurde es halt langsam immer mehr. Das habe ich halt so langsam aufgebaut. Aber das steht zum Beispiel jetzt auch nicht in dem Modul drin. Das ist einfach so ein bisschen ein gutes Gefühl dafür haben muss, wie man halt ein Horrorabenteuer leitet.
Sehr schön. Dann haben wir sozusagen jetzt die 120 Minuten der Vorbereitung durch. Du hast sozusagen das Abenteuer genommen und gepimpt, würde ich sagen. Also wie vielleicht auch ein Koch, ne, so ein Rezept einfach verfeinert und zu seinem macht. Jetzt, ich würde jetzt nicht durchs Abenteuer gehen und sagen, da ist das passiert und danach das und jenes, sondern ich würde ganz gerne jetzt mal mit dir über den Verlauf des Abenteuers sprechen, so in dieser Retrospektive auf die Vorbereitung bezogen. Wie war das denn für dich mit diesem Kaufabenteuer? Für mich klingt es jetzt tatsächlich so, dass es dir eigentlich ein ziemlich solides Gerüst gegeben hat für eine Story, was dir es leicht gemacht hat, so das ein bisschen zu pimpen und dann eigentlich kombiniert mit deiner Improvisationsgabe am Tisch mit relativ wenig Aufwand umzusetzen. War das denn tatsächlich dann auch so beim Spielen? Hast du das Gefühl gehabt, dass dieses gekaufte Modul dir eine gute Geschichte geliefert hat und dich entlastet hat als Spielleiter von den sonstigen kognitiven Aufgaben, die du gehabt hättest, wenn du es in der für dir typischen Manier selbst erfunden hättest?
Ja, definitiv. Also ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass genau wie du es beschrieben hast, dass es gelungen war, dass ich auch fand, dass es eine gute Basis war, dieses Kaufabenteuer, dieses Modul, wo wirklich einfach alles immer nur in ganz kurzen, stichpunktartigen Sätzen dargestellt ist und dass halt die einzelnen Räume bestellt. Es gab eine schöne Karte, die hätte ich sonst selbst machen müssen, mir hätte überlegen müssen. Es wird auch explizit gesagt, dass die Spielercharaktere zu Beginn ihrer Mission, also so ein Blueprint, also ein Bauplan dieses Raumschiffs haben, also genau wissen, wo was ist. Da können sie vorher schon so ein bisschen taktieren. Und das hat mir schon sehr, ich würde sagen, das hat so die Vorbereitung definitiv vereinfacht und beschleunigt. Also daher auf jeden Fall. Und es hat auch Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, das vorzubereiten. Es hat Spaß gemacht, irgendwie das zu nehmen und mir zu überlegen, okay, das gefällt mir gut. Hier sind so zwei, drei Sachen, wo ich sage, da würde ich gern einfach ein bisschen mehr reinbringen. Aber das kann ich ja auch. Also ich habe ja jetzt keinen Vertrag geschlossen mit den Leuten, die dieses Abenteuer geschrieben haben, dass ich es genauso mache, wie es halt draufsteht. Und das hat mir extrem schon geholfen.
Interessant wäre es mal für mich auch, du sagst, du hast praktisch keinen Vertrag mit denen, die das geschrieben haben. Aber wie ist denn dein Eindruck? Ich habe eigentlich so, nachdem ich das gesehen habe, dieses Modul, aber nachdem, was du jetzt auch erzählt hast, eigentlich den Eindruck, dass das, was du getan hast, genau das ist, was die Autoren dieses Moduls wollen, nämlich dir ein Skelett geben und dir sozusagen den Job einfach machen, da Fleisch drauf zu packen. Also eigentlich würde ich fast sagen, hast du es doch so gemacht, wie das intendiert war, oder?
Das kann durchaus sein. Also weiß ich nicht, also wie Sie es gesagt haben. Wie gesagt, ich habe es auch da gar nicht groß drüber nachgedacht, aber einfach gesagt, ich nehme das jetzt so. Gerade auch, weil ich es mir ja selbst nicht ausgesucht habe, das Abenteuer, sondern einfach das halt so genommen, wie es ist und dann zu sagen, okay, was mache ich da jetzt draus, dass es halt meins wird. So. Und kann mir gut vorstellen, dass das so eine Idee ist, einfach von den Autoren oder von dieser ganzen Community, die diese Module schreiben. Da gibt es ja mittlerweile doch wohl auch sehr, sehr viele. Und kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen die Intention ist, ja.
Also dann wäre noch mal so eine Frage. Wir haben selbst ja auch mit dem berühmten Robin, der ist ja mittlerweile berühmt durch unsere Folgen, auch ein Mothership-Abenteuer gespielt, was unterm Strich eigentlich dieselbe Geschichte hat. Also irgendein von Xenomorphen verseuchter Ort, an dem dann die Spielercharaktere dem begegnen und grässliche Dinge erleben. Jetzt ist es ja von der Kernstory eigentlich das Gleiche gewesen. Nur halt das Drumherum, also dieser Flair, also ne, das, was du sagst, das Chinesische, dieses Element, dann das Monster ist vielleicht ein bisschen anders, weil es eben kein Einzelwesen ist, was die anderen verfolgt, sondern eher so eine Art Kolonie, die sich dann vermehrt und gefährlicher wird oder ähnliches. Aber im Kern ist es dann doch das Gleiche so ein bisschen. Und da würde ich gerne mal wissen, wie war das denn für dich dann so eine Story, die du vor kurzem als Spieler selbst erlebt hast, die jetzt nochmal zu meistern? Hast du das wirklich als ein anderes Abenteuer wahrgenommen oder war das dann doch so für dich, dass du dir gesagt hast, ach, eigentlich alles die gleiche Story, ob da jetzt China draufsteht oder in unserem Fall war es ja so eine Art Tankstelle, ja, völlig wurscht, am Ende sind es nur Details. Also wie ist denn da so deine Meinung zu?
Ja, das ist natürlich messerscharf erkannt, Olli, dass die Storystruktur von diesen Modulen halt oft, also zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe, bin ja jetzt auch kein Fachmann dafür, schon halt oft diese Situation ist. Und ich meine, das ist ja auch, also in vielen Horrorfilmen ist es ja auch einfach halt die gleiche Storystruktur, ne? Also du hast halt irgendwas Isoliertes, wie jetzt im Raumschiff, dieses herrenlose Casino-Raumschiff. Und dann hast du halt diese Konfrontation mit ja, mit dem Grauen. Und also mich hat das nicht gestört. Ich finde das nicht so schlimm. Ich finde, es hat funktioniert und ich habe mich dann halt vor allem auch fokussiert auf die Sachen, die ich dann halt interessant finde. Also ich erzähle gerne die gleiche Story auch fünfmal, wenn sie sich halt ein bisschen anders anfühlt und wenn sie sich anders darstellt. Und hab da, also das finde ich jetzt nicht so problematisch. Also vielleicht würde ich es jetzt nicht irgendwie als Kampagne spielen wollen oder gleiche Struktur, Geschichten irgendwie halt wirklich mehrere Male hintereinander. Aber so grundsätzlich fand ich das jetzt nicht problematisch.
Und da du ja selbst nicht so ein bekennender Science-Fiction-Fan bist, ich weiß gar nicht, hast du die Alien-Filme eigentlich selbst mal gesehen?
Ja, ich glaube nicht alle, aber bis zum vierten habe ich das, glaube ich, gesehen.
Okay, aber die sind ja durchaus, also du bist nicht ganz so ein Science-Fiction-Banause, aber wie leicht hat dir das denn jetzt gemacht, überhaupt in dieses dir eigentlich fremde Genre reinzusteigen? Ich meine, du hast jetzt hier im Erklären sehr viele Fantasy-Begriffe wie Dungeon Crawl schon genannt, also man spürt deine DNA rollenspielerisch, aber einfach mal als Nicht-Sci-Filer, wie war das für dich so? Hat das dir geholfen, auch so ein Science-Fiction-Thema aufzugreifen? Und glaubst du, dass du da auch eine Science-Fiction-Story an den Tisch gebracht hast, oder hast du dann doch zu sehr an Dungeon Crawl gedacht und halt, ich sag mal, Fantasy mit automatisch aufgehenden Türen gespielt?
Ja, gut, sehr, sehr gute Frage. Finde ich schwierig zu beantworten, weil ich für mich nicht klar definieren kann, so was würde jetzt ein explizit Sci-Fi ausmachen. Also ich habe zum Beispiel nie mir Gedanken darüber gemacht, wie plausibel es ist, dass dieses Raumschiff genau in der Küche diesen Gravity-Generator, dass der nicht funktioniert. Sowas habe zum Beispiel jetzt ich keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, dass so ein Raumschiff Luftschleusen hat und dass man in der Luftschleuse wahrscheinlich schlechter die laute Musik hört. Da habe ich mir so ein bisschen halt drüber nachgedacht, über so den Side-Aspekt des Ganzen. Und dass man das natürlich von draußen nicht hört, also außerhalb des Raumschiffs, dass man diese chinesische Musik nicht hört. Aber ansonsten habe ich mir da sehr, sehr wenig Gedanken gemacht über diesen Sci-Aspekt, also diesen Science-Aspekt, sondern ich habe mich halt eher fokussiert darauf, die Fiction gut rüberzubringen. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort ist, aber ich glaube so, ich habe mich schon so ein bisschen daran orientiert, einfach auch so von der Ästhetik vielleicht tatsächlich von diesen Alien-Filmen, die ich kenne, gerade so eins und zwei, also die ich wirklich grandiose Filme finde. Ich glaube, da hatte ich ein klares Bild vor Augen, ohne dass ich jetzt irgendwie die letzten 20, 30 Jahre sehr, sehr viel Science Fiction gelesen oder geschaut hätte.
Perfekt, ja. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also Challenge 2, das neue Genre auch gemeistert. Kommen wir noch abschließend zur Challenge 3. Das Ganze war ein One-Shot, das heißt terminiert auf 4 Stunden. Erste Frage, habt ihr die 4 Stunden eingehalten? Und zweite Frage, ist es dir schwer gefallen, das einzuhalten oder hat das alles gut geklappt?
Super Frage. Ja, hat super geklappt. Es fiel mir nicht schwer, das einzuhalten. Wir haben sogar vorher noch Charaktere gemacht. Also tatsächlich war es genauso wie in dem Podcast zu One-Shots beschrieben. Also, dass die erste Stunde eh drauf geht für was auch immer. Also mit Banter zwischen den Spielern und dann halt Charaktere machen. Hat dann auch tatsächlich gereicht. Hat wunderbar geklappt, so vom Pacing. Aber ich meine, das ist halt auch wirklich was, da kann man, glaube ich, ganz, ganz schwer so Vorgaben machen. Ich glaube, da muss man ein Gefühl für entwickeln, einfach durch Erfahrung im Spiel leiten. So ein bisschen so dieses, wann ziehe ich ein bisschen die Geschwindigkeit an, wann erhöhe ich so ein bisschen die Schlagzahl von Dingen, die passieren, ohne natürlich jetzt die Spielercharaktere oder die Spieler zu überrollen. Aber ich glaube, das kommt einfach mit der Erfahrung, dass du so merkst, okay, jetzt kann ich mal ein bisschen anziehen. Und am Anfang habe ich es tatsächlich dann auch so, mache ich immer so bei so Horrorsachen, dass ich es am Anfang eher so ein bisschen langsam anfangen lasse und es dann halt so nach und nach und nach sich so ein bisschen halt beschleunigt. Und ich glaube, so ungefähr 30 Minuten vor Ende habe ich mal so auf die Metaebene gewechselt, weil wir vorher nicht darüber gesprochen hatten. Das würde ich das nächste Mal anders machen. Weil wir vorher nicht darüber gesprochen haben, wie lange die jeweiligen Spielerinnen und Spieler Zeit hatten. Da habe ich gesagt, so, wir brauchen jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde. Und das war dann auch, kam dann auch so ungefähr hin und dann habe ich nur kurz abgeklärt, so, passt das so für euch? Und das ist dann zwar halt ein kurzes Aus der Story rausgehen, aber das hat jetzt, fand ich, den Spielfluss und die Immersion null gestört.
Ah ja, ich meine, das ist auch völlig legitim. Am Ende ist es auch ein Spiel, ne? Und gerade wenn man so sich darauf geeinigt hat, dass man halt da an einem Abend durch ist, finde ich, das ist ein absolut probates Mittel. Und da jetzt mal die Frage, wird es mehr One-Shots von dir geben? Bist du jetzt hooked?
Wird es. Und wir haben tatsächlich auch schon einen Termin ausgemacht, dass wir jetzt bald in 2 Wochen wiederum an einem Samstag einen kleinen One-Shot spielen. Und ich bin gespannt. Ich habe noch keine so richtige Ahnung, was ich machen will. Eventuell nochmal so ein Mothership-Ding, einfach nochmal, um so einen kleinen Test zu machen, ob das halt nur so ein tatsächliches einmaliges Ding war, dass mir das Spaß gemacht hat und das gut funktioniert hat. Ansonsten packe ich einen von meinen alten Delta Green Prequel-Abenteuern. Können wir vielleicht auch mal eine Folge dazu machen. Ich habe für immer, wenn meine Charaktere neue Delta Green Agenten spielen, die schon Teil der Verschwörung sind, spiele ich immer so kleine Prequel-Abenteuer, wo dann die Rekrutierung desjenigen Agenten im Zentrum steht. Und vielleicht nehme ich davon einen. Aber es wird auf jeden Fall ein One-Shot sein, ohne weitere Kampagne, ohne Einbettung in eine größere Geschichte. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird.
Sehr schön, sehr schön. Ja, also es hört sich auf jeden Fall nach einem gelungenen Erlebnis an. Ich finde auch ein paar gute Erkenntnisse drin, gerade was so das Vorbereiten angeht und auch vor allem so dieses Würzen von so einem Kaufabenteuer, von so einem fertigen Modul. Ich meine, was ich sehr, sehr, sehr attraktiv finde, ist es, dass eben so ein Pamphlet ist. Ja? Also die Definition eines Pamphletes ist wortwörtlich eine doppelt bedruckte, ne, auf beiden Seiten bedrucktes Stück Papier, eins, exakt eins, auf beiden Seiten bedruckt ist ein Pamphlet. Und das ist die Art und Menge von Content, die man, glaube ich, auch sehr, sehr gut konsumieren kann in so einer kurzen Zeit. Und ich glaube, da ist die letzte Frage an dich zu stellen, das hat auch diesen Prozess und diese ja, Möglichkeit, überhaupt so wenig vorzubereiten und so wenig in Anführungsstrichen in Zeit zu spielen, gut getragen, dass eben das Ausgangsmaterial auch eben auch auf nur zwei bedruckten Seiten war, oder? Das ist schon wichtig, dass das so wenig ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das hilft, fand ich, in zweierlei Hinsicht. Erstens natürlich reduziert es die Schwelle, weil wir haben ja auch schon in der Folge zu den Kaufabenteuern mit Kalle gesprochen, dass ja, um ein Kaufabenteuer auszuwählen, müsste ich mich ja erstmal umschauen. Und wenn ich für das Umschauen und die Auswahl des Kaufabenteuers schon so viel Zeit investieren muss, wie es mich kostet, ein eigenes Abenteuer zu generieren oder herzustellen, mir auszudenken, dann finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir das Kaufabenteuer so ein bisschen verlustig macht oder weniger Spaß drauf macht. Und das war jetzt hier mit diesen Pamphleten halt genau der richtige Weg für mich. Und zum anderen, es finde ich auch in der Darstellung einfach so kondensiert und fokussiert. Jetzt, da sind keine Flavortexte dabei, da sind keine irgendwie kleine Boxen, wo du vorlesen musst, sondern es ist wirklich auf das absolut Minimum reduziert in der Darstellung. Auf das, was du tatsächlich am Spieltisch brauchst. Das heißt, ich habe mir auch gar keine großen Aufzeichnungen oder sowas gemacht. Ne? Ich habe mir meine Obsidian-Notes, ich kann die gerne ich kann die gerne in die Shownotes stellen, einfach mal zum Angucken, wie die aussahen für dieses Abenteuer. Das ist alles relativ überschaubar. Und ich habe mir da, konnte wirklich das Blatt, so wie es halt war, mit diesen zwei Seiten, konnte ich auf die Seite legen, habe dann auf der anderen Seite mein Tablet gehabt oder halt so diese paar Notes, Notizen, die ich von Obsidian, die in Obsidian gemacht habe, die dann halt über das hinausgehen, was ich auf dem Papier stand. Das hat vollkommen gereicht und das fand ich sehr, sehr, sehr reizvoll.
Vielen Dank auf jeden Fall für das Teilen dieser Erfahrung und ganz spannende Reise in die Welt der One-Shots. Ich bin mir sicher, der ein oder andere Hörer, die Hörerin da draußen lachen sich jetzt schlapp, weil die denken, oh mein Gott, jetzt entdecken die beiden alten Säcke OSR. Das ist doch der geile heiße Scheiß, mit dem wir die ganze Zeit schon spielen. Aber ich finde es trotzdem schön, da was Neues entdeckt zu haben. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Und wer uns ganz gerne hören möchte, der kann uns abonnieren. Und zwar entweder auf Spotify oder YouTube oder ähnliches, wo auch immer man das Ganze hören kann. Ihr könnt uns schreiben mit einer E-Mail-Adresse, nämlich 2w12podcast@mail.de, wenn ihr Anregungen habt oder ähnliches. Aber viel einfacher ist es, ihr geht auf YouTube und sucht dort nach 2w12 Podcast und kommentiert direkt unter die Videopodcast-Folge. Deshalb machen wir das bei YouTube, dass ihr da Kommentare reinschreiben könnt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Rollenspiel wünschen, der Oliver
Und der David.